Ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Letzte Bibelstunde haben wir hier den Vortrag, wer da war, vom DMET gehört, vom Deutschen Missionsärzte-Team. Und davor haben wir den Römerbrief gelesen, und zwar in Kapitel 3 zum Schluss. Und das schlagen wir jetzt ruhig auch wieder auf, denn da knüpfen wir heute Abend an. Vorletzten Mittwoch war ich 5 Minuten zu lang. Heute schenke ich euch diese 5 Minuten. Vielleicht sogar 10 Minuten. Schauen wir mal. Ja, wir sind eigentlich mitten in Kapitel 3 stehen geblieben. Und lass uns doch einfach mal den Text lesen und dann zusammen beten. Paulus schreibt hier in Kapitel 3 vom Römerbrief ab Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünden, der Sünde. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Paulus so einen klaren Geist gegeben hast, Herr, und dass du ihn auch inspiriert hast durch deinen Heiligen Geist und dass er uns hier so klar aufzeigt, Herr, wie nötig wir dich haben, Jesus, wie sehr wir dich brauchen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute Abend ermutigst durch dein Wort, obwohl es um Schuld geht, Jesus, und um Versagen. Und ich denke, trotzdem kannst du das tun. Trotzdem kannst du uns ermutigen, Jesus, ganz persönlich. Und darum wollen wir dich einfach bitten, dass du uns stark machst durch dein Wort, dass du uns Nahrung gibst heute Abend durch dein Wort. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre. Amen. So, ich muss immer so ein bisschen links, rechts. Obwohl sich ja die Möglichkeiten eigentlich eingegrenzt haben, so, ne, an Sitzmöglichkeiten trotzdem. So ist das halt bei den Menschen. Ja, und um die Menschen geht es ja heute Abend auch. Ist doch schön. Passt ja. Paulus hatte aufgehört, zumindest da, wo wir stehen geblieben sind, mit einem Dialog. Also das letzte Mal haben wir hier so eine Art Dialog gelesen, den Paulus mit so einem imaginären Diskussionspartner geführt hat. Und ich denke, er ließ in diesen Versen Argumente einfließen, die er immer wieder gehört hat von Menschen, mit denen er geredet hat. Er war ja viel unterwegs. Er hat gerne mit Leuten geredet, auf Marktplätzen, in irgendwelchen Schulen, überall, wo es sich ergeben hat. Ich denke, er war so der Typ, der das gut konnte und er hat leicht Kontakt geknüpft und hat das ja auch als seinen Auftrag gesehen, den Menschen einfach so im persönlichen Gespräch Jesus nahezubringen. Aber er wird ja nicht immer nur auf eine positive Resonanz gestoßen sein, sondern er hat auch viel Gegenargumente gehört. Und die hat er hier in Kapitel 3 in Vers 1 eigentlich bis einschließlich Vers 9 aufgeführt und versucht, diese Gegenargumente zu widerlegen. Relativ kurz und bündig, aber doch in aller Entschlossenheit. Und so ist der Vers 9, wo wir heute eigentlich starten, noch die letzte Frage aus diesem ganzen Dialog. Und die Frage sagt, was nun? Haben wir einen Vorzug? Und das war eigentlich auch die erste Frage in Kapitel 3. Da steht in Vers 1, was nun? Was ist nun der Vorzug des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Und diese Frage kommt auf, weil Paulus eigentlich sagt, ja, eigentlich sind die Juden, ist das Volk Gottes genauso schuldig geworden, weil auch sie das Gesetz nicht erfüllen konnten, obwohl sie sich vielleicht manchmal so gefühlt haben und auch stolz auf das Gesetz waren, stolz auf die Beschneidung waren und viel Gutes von Gott bekommen haben. Trotzdem konnten auch sie dem Maßstab Gottes nicht gerecht werden. Und was ist nun der Vorzug? Da kommt dann die Frage, was haben wir Juden denn dann? Wir sind doch das Volk Gottes. Was ist denn dann nun unser Vorteil, wenn wir, ja, wenn selbst dieses Gesetz uns sozusagen in dem Sinne nichts nützt, dass es uns gerecht macht? Und Paulus sagt hier viel in jeder Hinsicht, in Vers 2, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also das Volk Israel durfte als erstes die Aussprüche Gottes, ja, lesen, studieren, hören. Und jetzt kommt diese Frage nochmal in Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Und jetzt antwortet Paulus anders. Denn jetzt geht es ihm nochmal ganz besonders um die Sünde und um die Schuld. Und er sagt durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Ich glaube, in der Luther-Übersetzung heißt es sogar, wir haben bewiesen, in den vorherigen Text sozusagen, haben wir bewiesen, dass Juden wie auch Griechen schuldig sind. Dass sie unter der Sünde seien. Und genau das ist dieser Text, das sind diese ersten drei Kapitel, bis zur Mitte von Kapitel 3, eigentlich eine Beweisführung, dass der Mensch schuldig ist. Mehr nicht. Aber das muss erstmal klar sein, bevor Paulus das Evangelium bringt. Das muss erstmal die ganz klare Grundlage sein. Und er formuliert das hier schon speziell. Er sagt durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Und das ist eine wichtige Sache, die Paulus hier macht. Er formuliert das bewusst. Er sagt nicht, dass sie irgendwie mit der Sünde sind, dass sie in der Sünde sind, sondern er sagt nochmal ganz klar, wenn man mit Sünde ist oder der Mensch, dann ist er unter der Sünde. Das heißt, einmal leidet er unter der Sünde, auch unter seiner eigenen Sünde, aber er ist vor allem auch Knecht der Sünde. Er ist so eine Art Sklave. Er ist, was dieses Unter heißt, ist auch unfrei. Die Sünde macht ihn unfrei, denn sie steht über ihm und drückt auf ihn, ne, durch ihr Gewicht. Er drückt den Menschen eigentlich. Sie sind alle unter der Sünde, sagt Paulus. Und das hat sich nicht Paulus ausgedacht, sondern das hat er auch von Jesus gewusst. Und Jesus sagt dasselbe in Johannes Kapitel 8, Vers 34. Jesus formuliert das genauso. Und das ist schon wichtig, wenn ihr da hinschlagen wollt. In Johannes Kapitel 8, Vers 34. Das war dieses Gespräch, was wir auch letztes Mal schon angelesen hatten. Da sagt Jesus, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und das ist ganz wichtig, denn wir dürfen, oder Jesus war es auch wichtig, das den Leuten zu sagen, bildet euch nicht ein, ihr habt das unter Kontrolle. So, ne? Man denkt ja oft, naja, ich habe das unter Kontrolle. So, ne? Es sind ein paar kleine Ausrutscher, Ich erlaube mir da so ein bisschen was in der Richtung. Ich gebe mir da selber so ein bisschen Freiheit, was diesen Punkt angeht. Aber ich habe das jederzeit unter Kontrolle. Ich kann das auch jederzeit rückgängig machen. Ich kann auch jederzeit aufhören, wenn ich will. Aber Jesus, wie auch Paulus sagen eigentlich, ja, Junge, du bildest dir da was ein. Du kannst damit nicht einfach aufhören. Wenn Sünde da ist, bist du unter der Sünde. Dann bist du nicht frei. Du bist nicht souverän. Du kannst nicht einfach aufhören, wenn du willst. Diese Freiheit ist eine Täuschung. Also, Sklave der Sünde ist ja eigentlich noch heftiger fast ausgedrückt. Und wir lesen das auch ganz oft im Römerbrief, werden wir das noch öfter lesen, dass Paulus sagt, Knecht der Sünde. Wir waren Knechte der Sünde. Gut. Wenn man das hier liest, sollte man vielleicht nochmal genauer darüber nachdenken, was ist Sünde eigentlich? Sünde ist ja im Deutschen ein relativ abstrakter Begriff. Es ist zuallererst und vor allen Dingen erstmal ein religiöser Begriff in der deutschen Sprache. Sünde gibt es, ich kann auf meiner Arbeit nicht sündigen in dem Sinne oder beim Autofahren sündigen. Naja, wir könnten das so sagen, weil wir wissen, wie Sünde gemeint ist. Aber Sünde ist vor allen Dingen erstmal was Religiöses in der deutschen Sprache. Wenn wir von Sünde sprechen, dann hat das was mit Gott zu tun. Und Sünde im Alten Testament zum Beispiel, aber auch im Neuen, ist im Grunde, da gab es verschiedene Wörter für, die die Leute benutzt haben. Und vielleicht macht uns das ein bisschen deutlicher, was ist Sünde eigentlich? Und diese Wörter im Alten Testament, die da benutzt wurden, sind nicht ganz so abstrakt. Zum Beispiel gab es da das Wort, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ich kann kein Hebräisch, da gab es das Wort Shatta oder Kata. Und das heißt eine Bewegung in die falsche Richtung. Eigentlich ziemlich logisch. Nämlich von Gott weg. Die richtige Richtung ist seine Richtung, auf ihn zu. Und die falsche Richtung einzuschlagen, naja, von ihm weg. Eine Bewegung in die falsche Richtung. Oder die Verfehlung des richtigen Ziels. Das kennen wir alle, aber es ist immer wieder auch ein schönes Bild. Ne? So Sünde, Verfehlung des richtigen Ziels. Ob es jetzt knapp daneben ist oder sehr weit daneben, verfehlt ist verfehlt. Ne? Die Verfehlung des richtigen Ziels. Dann gibt es das Wort im Alten Testament Pascha. Das kennen wir eigentlich nur so als Personenbeschreibung. Muss ich jetzt an Peter denken? Nein. Wer Auszeit muss auch einstecken können, ne? Nein, das ist ein Tätigkeitswort und das heißt sowas wie Auflehnung. Also wir haben einmal die Verfehlung und die Bewegung in eine falsche Richtung, aber das Ganze hat auch noch was mit bewusster Auflehnung zu tun. Ist jetzt nicht nur so aus Versehen. Da ist auch eine Art Rebellion mit drin in der Sünde. Dann haben wir das Wort Ava, das heißt krümm oder krumm. Ja, also irgendwie vielleicht sagt man hier so krumme Wege gehen oder so. Das kann man sich was darunter vorstellen, wenn etwas verkrümmt ist. Und Shagga, das heißt so viel wie das menschliche Irren oder Abirren. Und das sind so zum Beispiel vier Wörter, die im Alten Testament ganz oft für, oder wo die deutsche Bibel Sünde übersetzt, oft, aber wo eigentlich was anderes geschrieben ist. Und diese ganzen Sachen wie Bewegung in die falsche Richtung, Verfehlung des richtigen Zieles, sind ja alles ganz alltägliche Sachen. Und deswegen ist es hier vielleicht ein bisschen weniger abstrakt im Alten Testament geschrieben. Aber so, diese ganzen Sachen können wir uns unter Sünde vorstellen. Und ich habe hier einen guten Satz dazu gefunden im Kommentar. Die haben geschrieben, in der Sünde wendet sich der Mensch von Gott ab und erhebt sein Ich auf den Thron. Und durch dieses Fehlverhalten bringt sich der Mensch in Gottes Schuld und verlangt nach Genugtuung. Also diese Schuld verlangt nach Genugtuung. So steht der Mensch in Gottes Schuld. Und wir sind unter dieser Sünde. Also wir sind im Grunde Sklaven unseres eigenen Fehlverhaltens. Das finde ich hier nochmal interessant. Sünde ist nicht irgendwas, was vom Himmel fällt oder wofür man irgendwie sich einen Tank bauen kann, was man da reinfüllen kann oder so, sondern Sünde ist einfach mein eigenes Fehlverhalten oder meine eigene Bewegung in die falsche Richtung, meine eigene Verfehlung. Und unter diesen ganzen Dingen, ich komme da irgendwie unter die Räder von diesen ganzen Dingen. Mein eigenes Fehlverhalten beherrscht mich letztendlich, sagt Paulus hier, unter der Sünde. Mein eigenes Fehlverhalten fängt an, mich zu beherrschen. So, und jetzt begründet er das Ganze noch aus dem Alten Testament. Ne? Er lässt das hier nicht einfach so stehen, sondern er zeigt jetzt auch nochmal ganz deutlich auf, was ich hier sage, stimmt. Und es steht auch im Gesetz ganz klar, dass das so ist, dass der Mensch so ist. Wie geschrieben steht. Und ich musste irgendwie, manchmal werden mir Dinge besser klar, vielleicht geht das euch auch so, wenn ihr Sachen komplett umdreht. Also wenn ihr mal Sachen einfach in die komplett andere Richtung übersetzt. Also jemand sagt irgendwas Negatives und ihr denkt euch, was wäre jetzt genau das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Oder Paulus schreibt hier diese Sachen und ich musste überlegen, was würde da Positives stehen können? Was wäre genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier geschrieben hat? Und dann kam mir der verrückte Gedanke, und davon kommen mir leider ziemlich viele, und ihr müsst darunter leiden, das tut mir wirklich leid. Was wäre, kennt ihr die Simpsons? Ja, ne? Ja. Ja. Da gibt es doch diese beiden verrückten Außerirdischen, diese Krakenwesen, Kronk, ne? Ja, Kronk und Kronk oder so, ne? Und die fliegen doch in ihrem UFO öfter mal zur Erde und die sind auch furchtbar böse. Aber was wäre, wenn jetzt so Außerirdische mal mit ihrem Raumschiff hierher fliegen? Ich glaube nicht an Außerirdische, aber nur mal so. Und dann denken sie sich, ja, bevor wir auf die Erde kommen, hört sich jetzt stark nach Science Fiction an, bevor wir auf die Erde kommen, müssen wir erstmal rausfinden, was sind das überhaupt für Leute, diese Menschen? Ah, und sagt der eine, ich erkläre mich bereit, als Kundschafter heimlich auf die Erde zu fliegen und diese ganze Sache auszuspionieren. Klingt nach einem ziemlichen B-Movie, aber egal. Und so fliegt dieser außerirdische Kundschafter in seinem kleinen Raumschiff auf die Erde, landet irgendwo heimlich. Da gibt es ja 100 Filme, die ungefähr so anfangen. Naja, und dann erforscht er die Menschen und fliegt dann zurück. Dann sagt der oberste Chef da von den Aliens, so, wie sieht's aus? Ja, Lagebericht. Ja, Commander, folgendes. Das ist alles sehr konfus, was ich hier sage, aber was würde dann dieser Außerirdische erzählen von uns Menschen? Das ist doch interessant. Ja, wie kommen wir so rüber? Das denken wir auch persönlich so, ne? Was erzählt der andere so von mir, was ich so für einer bin, dem Nächsten oder so, ne? Aber was würde denn ein Außerirdischer von uns erzählen? Wie würde der Lagebericht der Menschheit sein? Würde er sagen, ja, die sind alle ziemlich nett, lass uns da mal landen und Freundschaft mit denen schließen und irgendwas aufbauen. Wie wäre der Bericht? Und ich glaube, hier knüpft Paulus ziemlich gut an. Beziehungsweise, hier liefert Paulus so eine Art Bericht. Paulus ist kein Alien gewesen. Ja. Bitte denkt nicht, dass ich das denke. das war mir nur eine Hilfe irgendwie für diesen Text. So dieser Gedanke. Ja, wie auch immer. Genau. Und jetzt kommt der Lagebericht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Fängt schon schlimm an, der Lagebericht. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Lage bricht zu Ende. Gut, also wenn der Commander in dem Raumschiff ein Weichei ist, würde er jetzt sagen, okay, wir drehen um und hauen ab. Wir fliegen irgendwo anders hin. Oder Möglichkeit B, er greift die Erde an und vernichtet die Menschheit. Okay, ist nicht lustig. Aber, es ist ein sehr schlimmer Lagebericht eigentlich. Es ist ein ziemlich schlimmer Befund. Wenn das jetzt so ein ärztlicher Bericht wäre über den Körper und wie es diesen Menschen geht, wäre es ein sehr schlechter Befund. Denn diesen Menschen würde es sehr schlecht gehen. Das ist ja nichts Positives, ne? Das ist eigentlich alles völlig im Arsch. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Sachen eingehe, was ich auch nicht wirklich muss, aber wie würde es umgekehrt klingen, wenn der Mensch jetzt nicht so wäre, wie der Mensch wäre? Da hätte Paulus hier geschrieben, lasst es mal auf euch wirken, wie sich das anhört. Sie sind alle gerecht, aber auch alle. Alle sind sie verständig und suchen nach Gottes Willen. Sie sind beständig auf dem richtigen Weg geblieben und taugen sehr viel. Sie tun Gutes, wirklich, jeder von ihnen. Ihr Schlund ist ein Blumenbeet. Mit ihrer Zunge handelten sie wahrhaftig. Heilende Medizin ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Segnungen und Vergebung. Ihre Füße eilen schnell zu Hilfe, um Verwundete zu verbinden. Auf ihrem Weg bauen sie Zerstörtes wieder auf und Wohlstand folgt ihnen. Sie haben wahrlich den Weg des Friedens gefunden. Die Hochachtung Gottes ist ihnen ein ständiges Bedürfnis. Das klingt irgendwie wie, hey, lass uns Freunde werden, oder? Das wäre schön, ja. Das wäre wirklich schön. Und ich finde auch, man kann nicht sagen, oh, ist ja tröstlich, ne, dass die Menschen so sind, weil ich bin ja auch so und es ist irgendwie tröstlich, ne, dass die Menschen alle so doof sind. Manchmal tröstet uns das doch, oder? Wenn wir einen Bruder treffen, der hat genau dasselbe Problem wie wir. Und wir denken, oh, ist das schön. Ich bin nicht der Einzige, der irgendwie Pornos guckt. Das ist mein Bruder, der ist, oh, das ist irgendwie, das ist toll. Das ist so schön, dass er das auch irgendwie so, der kann mich verstehen, weißt du? Aber eigentlich ist es gar nicht schön, oder? Wenn man das mal ganz objektiv sieht, ist es doch eigentlich traurig. Es wäre doch eigentlich voll schön, wenn mein Bruder das Problem nicht hätte und mich an die Hand nehmen könnte und mir helfen würde, da rauszukommen, damit ich das auch überwinden kann, dieselbe Sache. Und genauso ist dieser Bericht. Dieser schöne Bericht klingt vielleicht schleimig, ne? Und wir würden vielleicht sagen, oh, was für ein schleimiger, schmalziger Bericht, ne? Blumenbeete, heilende Medizin, Vergebung, Hilfe. Aber in Wirklichkeit ist es gut und richtig. Und wir finden es nur schleimig, weil wir solche A-Löcher sind. Bin ich fest von überzeugt. Das ist einfach tief in uns drin. Es ist nicht objektiv. Also, und jetzt lass uns noch kurz hier drauf eingehen. Auf die einzelnen Sätze. Paulus fängt an, damit zu sagen, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist und keiner, der Gott sucht. Und das können wir lesen im Psalm 14, Vers 2. Den zitiert er da. Und es ist ja auch wirklich so. Es ist kein Mensch da, der Gott sucht. Und das sagt uns die Bibel eigentlich ziemlich deutlich. Das sagt auch Jesus ziemlich deutlich. Wie ist der Mensch denn? Und Jesus hat dieses Gleichnis von diesem Schaf, das eigentlich nur wegläuft und sich völlig verirrt. Und ich glaube, das Schaf war auch nicht unbedingt nach der Suche, wie es wieder zurückkommt, sondern ist einfach irgendwelchen Gerüchen gefolgt. Und wie Peter auch immer sagt, Schafe sind ein bisschen dumm. Ja? Ich kennen wir nicht so aus, aber ja, die folgen so dem Fressen und wo es was zu fressen gibt und haben halt wahrscheinlich auch nicht so diesen Orientierungssinn. Auf jeden Fall ist es doch da der Hirte, der losgeht und das Schaf wieder sucht und auch zum Glück findet und auch zum Glück zurückbringt. Und ich denke, so kann man das hier auch verstehen und wirklich auch einsehen. Da ist eigentlich keiner, der Gott sucht, sondern da ist Gott, der uns sucht und der die Menschen sucht. Und ich glaube, das ist wirklich so. Auch gerade, weil Jesus das eigentlich immer wieder auch so dargestellt hat. Auch das mit der Münze, oder? Die Münze liegt einfach irgendwo versteckt rum. Und da ist diese Frau, die sich aufmacht und die Münze sucht und findet und sich freut. Aber wieder ist es hier Gott, der handelt und der sich aufmacht und sucht. Und dann fragt man sich, wie ist es dann, dass wir Gott finden können? Oder wie können wir überhaupt zu Gott kommen? Oder du sagst vielleicht, aber ich hatte irgendwie so, bei mir war das so, sagst du vielleicht. Ich habe Gott irgendwann gesucht. Ich war irgendwie so verzweifelt, dass ich mich irgendwie aufgemacht habe. Oder ich hatte auf einmal so eine Sehnsucht, dass ich geforscht habe. Und da ist es auch wieder Gott, der diese Sehnsucht in uns überhaupt erst weckt. Und vielleicht kann man das verstehen, wenn man in Johannes liest, Kapitel 16, Vers 8. Ich hoffe, das ist das Richtige. Fangen einfach mal Vers 7 an, in Johannes Kapitel 16. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus spricht hier vom Heiligen Geist. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Menschen wird er nehmen und euch denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Und ich denke, wir dürfen es auch so verstehen, dass der Heilige Geist uns, bevor wir uns für Jesus entschieden haben, bevor wir ihm unser Leben anvertraut haben, dass er uns letztendlich dahin geleitet hat, dahin geführt hat, uns überführt hat. Das ist Gottes Werk in uns. Deswegen kann Paulus hier sagen und auch stehen lassen. Und es stimmt, da ist keiner, der Gott sucht, sondern da ist Gott, der uns sucht. Der Heilige Geist, der uns zu ihm bringt. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und er sagt hier, die Menschheit, die Menschen an sich sind untauglich geworden. Das Wort untauglich benutzt man ja eher vielleicht für etwas, was man gebrauchen möchte. Also ein Fahrrad, mit dem ich über die Alpen fahren will. Nicht, dass ich das will. Das kann ich ja, das kann Jörg vielleicht, aber das muss tauglich dafür sein. Ja, da kannst du nicht mit dem Damenrad, naja, vielleicht manche, aber es taugt nicht für diese Aufgabe. Ein Damenrad über die Alpen ist nicht so gut. Es ist untauglich dafür. Oder wenn mein Fahrrad kaputt ist, dann ist es untauglich, ich kann nicht mehr damit fahren. Und so sagt Paulus, das ist der Zustand des Menschen, untauglich. Eigentlich für das, was Gott mit ihm vorhatte, was Gott mit ihm tun wollte. Sie sind allesamt, und das betrifft uns alle, allesamt untauglich geworden. dass keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und diese Verse sind sehr wichtig, wenn man mit Menschen auch zu tun hat, vielleicht in der Ausbildung. Ich bin ja Erzieher und ich hatte viel auch mit Psychologie, Pädagogik, Psychologie zu tun. Und es ist ja immer eine Frage, was hat man für ein Menschenbild, ne? Vor allem, wenn man in so einem sozialen Beruf arbeitet. Was ist dein Bild vom Menschen? Und natürlich, um sich zu motivieren, um andere zu einer guten Leistung zu motivieren, muss ich als Humanist sagen, der nicht an Gott glaubt, der Mensch ist an sich gut. Wir müssen das nur irgendwie in ihm wecken. Wir müssen das irgendwie nur aus ihm rauskitzeln. Wir müssen ihn irgendwie nur dazu zubereiten, dass er das Gute auch tun kann, was eigentlich in ihm schlummert. So, wir müssen das wecken, das Gute, ja? Es ist irgendwie nur übertüncht oder so, ne? Durch sein schlechtes Elternhaus, durch die fehlende Erziehung, die nicht da ist und all das, was ihm passiert ist. Aber im Kern ist da der Mensch gut. Das ist eigentlich so eine psychologische, denke ich, Auffassung, die, naja, die relativ verbreitet ist, sage ich mal. Und auch in der Pädagogik, wenn wir mit Kindern arbeiten, ne? Du gehst davon aus, Kinder sind gut. Ja? Und das ist dein Ausgangspunkt. Aber Paulus zeigt uns ja eigentlich einen ganz anderen Ausgangspunkt, den wir als Christen haben. Aber trotzdem verzweifeln wir deswegen nicht. Wir sind deswegen nicht unmotiviert, weil wir wissen, Gott ist gut. Und Paulus wird ab Vers 21 auch Gottes Plan offenbaren, den er hat in dieser Situation. Gott ist ja hier nicht ohne irgendeine Idee. Gott hat einen ganz konkreten Plan für diesen hoffnungslosen Zustand des Menschen. Aber das hier ist ein ganz anderes Menschenbild als heute üblich, zumindest in Deutschland. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Schuld ist ein offenes Grab. Oh, ihr Schlund, genau. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Wahnsinn, ne? So ein Typen, ich stelle mir so einen Zombie eigentlich vor. So jemand möchte ich eigentlich nicht begegnen. Der so einen Mund hat. Stell dir mal vor, der geht zum Zahnarzt. Nein. Schrecklich, oder? Das sind wahrscheinlich Maden irgendwie im Mund, auf der Zunge. Furchtbar. Aber das ist der innere Zustand. Ne? Paulus ist hier ganz klar und offen. Beziehungsweise er zitiert ja die ganze Zeit die Psalmen. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und dafür müssen wir einfach nur mal morgens die Zeitung lesen oder NDR Info hören. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Das dürfte uns allen eigentlich ziemlich klar sein, dass der Mensch so ist. Leider so ist. Verwüstung und Elend. Mir ist so aufgefallen, ne? Wie leicht ist es, etwas kaputt zu machen. Oder? Es reicht, nehmen wir mal an, eine Freundschaft. Über Jahre aufgebaut, dran gearbeitet, gestärkt. Und mit ein, zwei Worten oder zwei Sätzen kann ich diese Freundschaft völlig ruinieren und zerstören. Puff, nichts mehr da. Es kann passieren. Es ist ganz leicht. Es ist ganz leicht, seine Ehe völlig kaputt zu machen. Es geht innerhalb von Minuten, wenn du willst. Du musst nur fremdgehen. Und das ist das Verrückte, oder? Wir Menschen, für uns ist es so leicht, kaputt zu machen. Das ist das Einfachste von der Welt für uns. Das ist irgendwie so unser, möchte man sagen, unser Handwerk, unsere Natur. Das ist irgendwie unser Wesen. Und wir haben auch Spaß daran, Sachen zu zerstören. Vielleicht jetzt hier für die Männer unter uns, habt ihr auch manchmal so als Kind darüber nachgedacht oder als Jugendlicher, wie es wäre, mal mit so einem Maschinengewehr einfach nur so ein Haus kaputt zu schießen. Da sollen keine Menschen drin sein, davon rede ich nicht. Aber einfach mal so ein richtig fettes Maschinengewehr und so ein ganzes Haus kaputt schießen. Oder eine Granate reinwerfen. Habt ihr nicht als Kind mal... Hier, Männer, oder? Knaller und alles. Das ist doch irgendwie... Ihr wisst, was das für einen Reiz hat eigentlich. Diese Zerstörung. Das ist Wahnsinn. Das ist so stark in uns drin. Und es bleibt leider nicht so bei diesen lustigen Vorstellungen, ne? Sondern es gewinnt leider ganz anders auch noch Gestalt in dieser Welt. Und wir sind so schnell dabei. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Und es ist so schwer, das Gegenteil hiervon zu tun. Dinge wieder aufzubauen, die zerstört wurden. Wenn ihr euch Länder anguckt, in denen Krieg war, wie lange sind diese Länder am Boden? Sag mal Irak, Afghanistan oder auch andere Länder. Wie schwer ist es da wieder eine Normalität des Lebens reinzukriegen? Mal ganz zu schweigen von Infrastruktur, Häusern, alles was dazugehört, damit diese Menschen da wieder so wie vorher leben können. Und es hat auch nur Tage gedauert, das alles in Schutt und Asche zu legen. Und so ist der Mensch, so sind wir. Wir dürfen uns da nicht ausklammern. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und wenn man das so liest, dann finde ich das irgendwie heftig, dass Paulus sagt, dass ich so bin, dass wir so sind. Noch heftiger wird es eigentlich, wenn man nochmal zurückblättert, eine Seite in Kapitel 2, Vers 1. Ich finde diesen Satz auch so bezeichnend. Es sind nämlich nicht nur unsere Taten, die falsch sind. Es kann ja sein, dass einfach nur all das, was wir tun, falsch ist. Und wir selber sind gar nicht so schlimm. Wir verhalten uns nur ständig irgendwie falsch. Aber Paulus sagt hier was anderes. Es ist tief in unserem Herzen. Daraus entspringen diese Taten. Und das sind wir. Und er sagt hier, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. In Kapitel 2, Vers 1. Du Mensch an sich, du selber, bist nicht zu entschuldigen. Du bist es selber. Und aus dir entspringt all dies. Und so sind wir unsere eigenen Knechte, unseres eigenen Fehlverhaltens, aber vor allem von uns selber. Und die Lage könnte eigentlich nicht hoffnungsloser sein. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und ich denke, ja, nun ist Paulus komplett am Ende seiner Beweisführung und er hat es sehr gut und deutlich beschrieben. Und ich finde, es ist teilweise schrecklich zu lesen, wenn man sich das wirklich zu Gemüte führt, kann es einen wirklich sehr betroffen machen. Und er sagt nochmal ganz deutlich hier in Vers 20, aus Gesetzeswerken, aus unserer eigenen Kraft, kommen wir hier nicht raus. Wir können uns da nicht selber freischlagen. Wir sind unter der Sünde als Menschen und wir kommen da nicht aus eigener Kraft raus. Wir können da nicht selber irgendwie rausschwimmen, uns frei irgendwie befreien oder so und uns selber diese Ketten abreißen, in denen wir sind. Aus Gesetzeswerken wird hier kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt. Aber das Gesetz ist trotzdem gut und wichtig, weil es uns nämlich zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir falsch liegen. Und damit höre ich eigentlich auf, aber was mich daran eigentlich auferbaut, kommt nicht erst nächste Woche, sondern ist es nicht umso größer das Wunder, was Gott an uns getan hat und an jedem Menschen, ja, den Jesus befreit. Wenn man sich einfach diese Sachen anguckt, dann merkt man, ja, ich bin nicht einfach aus irgendwas befreit worden oder ich bin nicht einfach jetzt Christ geworden, sondern man merkt, Mann, da ist eigentlich ein riesiges Problem in mir selber. Und es ist ein wahnsinniges Wunder, das größte Wunder überhaupt, dass Gott mich hier befreit hat. Dass Gott ja, mich da rausholen konnte. Dass er die Kraft hatte, mich da rauszuholen und da zu befreien. Und, das wollte ich eigentlich, ich habe es jetzt völlig vergessen, aber da das so tief in uns drin ist, ist es doch auch völlig klar, dass Gott einen neuen Menschen in uns zeugen muss. Weil gerade hier wird doch so deutlich, dass es der Mensch an sich selber ist, der so versagt hat, und an sich ein Versager ist. Und hier wird es doch ganz klar, dass Gott einen völlig neuen Menschen in uns zeugen muss. Da muss neues Leben reinkommen, weil das alte Leben einfach so völlig verseucht ist. Das ist Gottes Weg. Das lesen wir zum Glück nächste Woche. Danke, Jesus, dass du uns Wahrheit sagst, Herr, und dass du aber nicht ohne Lösung vor diesem Problem stehst, Herr. Das sind wir, Jesus. Wir könnten es nicht selber, Herr. Wir könnten uns nicht selber verändern, Jesus. Wir könnten diese ganzen Dinge nicht selber ablegen, Herr. Da ist auch nicht viel Gutes in uns, auf das wir zurückgreifen könnten, Jesus. Um gut zu sein, um dich zu suchen, Herr. Wir stehen vor diesem Berg und wissen, dass es wahr ist und danken dir, dass du nicht untätig geblieben bist, Herr. Wir danken dir, dass du uns nicht in diesem Zustand belassen hast und dass du auch die Menschheit nicht, untergehen lassen hast, Herr, in diesem Zustand, sondern dass du, wirklich Gnade gezeigt hast, hierher gekommen bist, uns erlöst hast, Herr, durch dein kostbares Blut. Und das gewinnt so viel an Bedeutung, wenn wir wissen, was du alles getragen hast, Herr. Und was es eigentlich für eine Befreiung ist, die du gebracht hast, Jesus. Wir wollen dich einfach bitten, dass es auch viele noch erfahren dürfen, Herr, die wir kennen, die überhaupt nichts mit dir am Hut haben, Jesus. Unsere Verwandten, unsere Freunde, Herr, wir wünschen uns so sehr, dass auch sie einfach dieses neue Leben schmecken können, Jesus. Was nicht geprägt ist von der Sünde und der Schuld, sondern was geprägt ist von dir und deinem Heiligen Geist. Und wir bitten dich da, dass du Gnade schenkst, dass du uns zum Zeugnis machst, Jesus, und dass du echt hier wirkst in unserer Stadt, Jesus, und in unseren Familien, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Und dass du das Verlorene findest, Herr. Amen.